Beispiel klassisch Familie wohnt in Österreich, arbeitet in Österreich, hat Verwandte irgendwo anders, die eine andere Währung haben und schickt das via Krypto dort einfach hin. Warum? Weil es einfach viel günstiger und viel kosteneffizienter ist, das über dieses Blockchain-Finanzsystem, sage ich jetzt mal, abzubilden, als über das traditionelle Bankensystem. Also da sehe ich schon einen großen Mehrwert, aber da muss natürlich auch von einer Infrastrukturperspektive sich noch einiges verändern, dass man das dann wirklich für echte Micropayments beim Café kaufen in der Linzer Innenstadt.
Herzlich willkommen beim B19 Payment Podcast. Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen und wenn euch der Podcast gefällt, bitte abonnieren nicht vergessen. Ich, euer Host Roland Doch, möchte euch recht herzlich willkommen heißen. Heute ist mein Gast Fabian Leimer. Bitte stelle ich doch kurz den Zuhörerinnen und Zuhörern vor.
Servus Roland, danke für die Einladung. Schön, dass ich hier sein kann. Einfach ein paar Worte kurz zu mir. Du hast das ja schon gesagt, ich bin der Fabian. Ich bin Partnership Manager bei Blockbit. Ich bin mittlerweile seit 3 Jahren professionell in Krypto und würde sagen, dass ich seit 5 bis 6 Jahren auch darin investiere. Also ich habe schon ein bisschen was gesehen in dem Bereich.
Ja, du bist ja auch heute hier, ne?
Genau so ist es.
Bitte stell doch einmal Blockbit vor, damit sich die Zuhörerinnen und Zuhörer so ein Bild machen können.
Sehr gerne. Also allen vorweg, Blockbit ist ein Tool, ein Portfolio-Tracking-Tool und ein Steuer-Reporting-Tool, mit dem Nutzer all ihre Kryptobörsen, Wallets, Custodians, wo auch immer sie ihre Coins liegen haben, quasi verbinden können und dann damit automatisch einen Steuerreport generieren können. Uns gibt es seit 2017 und gegründet wurden wir aufgrund von Eigengebrauch. Damals hat es halt nicht ganz so viel zu diesem Aspekt oder zu diesem Thema gegeben und da haben sich eben unsere Geschäftsführer zusammengetan und einfach aufgrund von, weil sie einfach persönlich Coins gekauft haben und sich dieser Steuerthematik nicht ganz bewusst waren, hat sich dann im Prinzip Blockbit entwickelt.
Also ich glaube für die Zuhörerinnen und Zuhörer auch ganz wichtig zu verstehen, es hat sie früher in der Form nicht gegeben, oder?
Genau. Also früher generell Kryptosteuern, also Krypto jetzt generell ist ja schon mal ein sehr eigenes und sehr nischenspezifisches Thema und Kryptosteuern ja auch noch einmal tiefer rein. Da gab es natürlich früher überhaupt keine Regulierungen, wie und was jetzt zu bezahlen ist und was das Ganze jetzt heißt. Und mittlerweile haben wir da natürlich ein ganz anderes Framework und ganz andere Richtlinien, dass da natürlich solche Tools, wie wir das anbieten, total hilfreich und nützlich sind.
Und was sind die Tools, die ihr anbietet, die so hilfreich sind?
Das ist eben, wie schon gesagt, dieses Portfolio-Tracking und das Steuerreporting. Einfach gesagt, ich verknüpfe meine 2, 3 Börsen, ein Bitpanda, die man bestimmt in Österreich kennt, habe vielleicht noch irgendwo einen Ledger rumliegen und habe automatisch dann alle meine Transaktionen, die ich da getätigt habe, in Blockbit drinnen und kann dann im Prinzip auf Knopfdruck mir meinen Steuerreport erstellen und weiß dann genau, wie viel Steuern muss ich dem Finanzamt abtreten.
Jetzt heißt es ja manchmal, man muss keine Steuern zahlen, ja? Gerade bei den Kryptowährungen, kannst du uns da ein bisschen mitnehmen, was sind denn da wirklich die Themen, auf die man sehr, sehr Acht geben muss? Und die ihr administrativ erleichtert für den Konsumenten oder Konsumentin?
Ja, also Steuern sind natürlich wie überall leider einfach ganz normal zu bezahlen. Ja, das lässt sich der Staat natürlich auch nicht nehmen, da ein bisschen die Hand aufzumachen. In Österreich gab es 2021 eine große Steuerreform und dann 2022 nochmals. Und mittlerweile haben wir quasi die 3. Iteration. Also wir haben schon 3 Frameworks, sage ich jetzt mal, gehabt. Das heißt, wenn ich in dieser Zeit Assets gekauft oder verkauft habe, dann habe ich unterschiedliche Steuerregeln und das nur mal in Österreich. Mittlerweile zahlt man auf Krypto ganz normal 27,5% Steuern, also genauso wie bei Aktien oder anderen Dividenden. Und ja, um diese gesamte Thematik im Prinzip so einfach wie möglich darzustellen, gibt es dann unser Tool.
Jetzt, ich habe gestern in der Recherche ein bisschen so auch Kommentare gelesen. Ihr habt ein sehr junges Publikum, wenn ich das richtig verstehe, oder? Oder was ich gesehen habe?
Ja und nein. Also es ist total spannend. Wir sehen eigentlich 2, sage ich jetzt mal, Zielgruppen oder 2 Gruppen. Mhm. Wir sehen einerseits natürlich die jetzt du angesprochen hast, die eher jüngeren, risikoaffinere Generation, die sich einfach durch Krypto erhofft, da das nächste große Geld zu machen.
Oder das schnelle Geld.
Oder das schnelle Geld zu machen, genau. Andererseits sehen wir aber auch sehr viele, ich sage jetzt mal 40 plus, die einfach vor einigen Jahren schon sehr technikaffin waren, generelles Interesse einfach an dieser Technologie gezeigt haben und die einfach damals vor Jahren eingekauft haben und einfach jetzt total gut dastehen. Ja. Also es ist wirklich komplett konträr, sage ich jetzt mal.
Also ich kann mich erinnern, das ist aber wirklich schon sehr, sehr lange her, da habe ich das erste Mal einen Vortrag in Deutschland gehört. Ich glaube, das war eh beim EHI-Kongress über Bitcoin. Ja. Jetzt wird immer, gerade in meiner Generation, also 50 plus, ja, wird ja immer das Thema Bitcoin als das Beispiel hergenommen. Das ist aber nicht richtig, oder? Weil im Endeffekt, es gibt ja viel mehr Währungen und die unterscheidet sich ja auch zwischen Währung und auch über das Thema der Datentransaktion, also Stablecoins, ne? Vielleicht kannst du uns da ein bisschen mitnehmen und uns ein bisschen auch also Informationen geben, was da die Unterschiede sind und auf was man aufpassen muss.
Ja, sehr gerne. Also wie du richtig gesagt hast, Bitcoin ist eine Kryptowährung und es gibt mittlerweile Millionen von Kryptowährungen. Also Bitcoin ist die größte und die bekannteste. Andere Beispiele wären Ethereum, Solana oder auch Stablecoins, wie du sie angesprochen hast, USDT, USDC oder auch börsenspezifische Coins, so wie BNB von Binance, auch noch sehr bekannt. Und wir können einfach all diese Kryptowährungen im Prinzip abdecken. Aber nicht nur das, wir haben dann auch noch quasi Derivate, die wir abdecken können, Commodities sowie Rohstoffe, Indizes und auch sogenannte NFTs, also Non-Fungible Tokens. Ein Beispiel für sowas wäre, das Belvedere hat vor einigen Jahren zum Beispiel den Kuss von Klimt als NFT kreiert und das ist dann quasi so eine digitale Abbildung des Kusses, wenn man jetzt NFT kurz erklären würde. Genau, und solche, sage ich jetzt mal, Kunstwerke oder urheberrechtlich geschützten, auf der Blockchain gespeicherten Dinge können man bei uns natürlich dann auch noch abbilden.
Wenn ich jetzt Also mich interessiert das Thema, weil ich das den Podcast zuhöre, ja, und ich sage, ich möchte jetzt beginnen. Was würdest du den Zuhörerinnen und Zuhörern empfehlen, was sie da machen sollen? Also sie sagen jetzt, das klingt jetzt total spannend, was der Fabian uns erzählt hat. Ja, jetzt wollen wir da selber mal einsteigen, indem wir entweder, wir nehmen uns eine von den vielen Währungen oder wir gehen in die NFTs ein. Was würdest du uns empfehlen?
Also wenn man komplett neu in dem gesamten Krypto-Thema ist, ist das Wichtigste einmal Research, also quasi wirklich selbst einmal sich dahinzusetzen und ein paar Dinge durchzulesen. Es gibt einfach mittlerweile schon so viel Informationen und so viel ja, Falschinformationen auch oder irgendwie verwirrende Informationen. Ganz klassisch kann man natürlich da mal Bitpanda hervorheben, die haben da auch ganz gute Guides, da kann man sich sehr leicht einloggen, leicht das Ganze mal austesten, ja. Und dann kann man sich natürlich auch gleichzeitig sofort bei Blockbit einen Account erstellen. Das ist komplett kostenlos. Da kann man dann eben auch diese Transaktionen, die man dann vielleicht auf Bitpanda oder einer anderen Börse getätigt hat, gleich hochladen und sich das direkt einfach mal ansehen. Wie schon gesagt, vollkommen kostenfrei, weil es uns einfach wichtig ist, dass ja, wir wissen einfach, dass ganz viel Unwissenheit in diesem Bereich existiert und deswegen wollen wir das einfach auch zur Verfügung stellen. Hey, lieber User, komm doch mal rein, schau dir das einfach mal an. Das ist überhaupt nicht so schlimm, wie man vielleicht irgendwie mal gehört hat.
Glaubst du nicht, dass es manchmal auch deshalb so als schlimm bezeichnet wird, weil einfach, wie du richtigerweise sagst, die Leute das Wissen nicht haben
dazu? Doch, hundertprozentig. Also kann ich zu 100% unterstreichen. Das sehen wir auch als einen der größten Hebel, wo wir ansetzen müssen. Das ist einfach Wissensaufbau, Wissensdatenbank. Das machen wir über länderspezifische Steuerguides, über eigene YouTube-Tutorials. Wir bieten da Webinare an in regelmäßigen Abständen, ja, wieder länderspezifisch, weil wir einfach sehen, dass ganz, ganz viel Bedarf noch da ist. Und die Leute machen Fehler, bewusst oder unbewusst, sei jetzt einmal in den Raum gestellt. Ja, aber es gibt nichts Schlimmeres, wie wenn ich glaube, ich habe meine Steuern gut erledigt und dann 3 Jahre später kriege ich vom Finanzamt einen Brief mit Rückzahlungen, 5-stellige Summen, ist jetzt eine ganz so coole Situation.
Aber weil du das vorher angeschnitten hast mit diesem Wissenstransfer, wenn ich zum Beispiel jetzt auf eure Homepage gehe, Blockbit, ja, habe ich dann die Möglichkeit, dass ich mir, sage ich mal, Informationen ansehen kann, aber habe ich auch die Möglichkeit, dass ich zum Beispiel mir Informationen runterladen kann oder dass ihr so Schulungen anbietet oder so etwas, gibt es das auch bei euch?
Ja, genau. Also du kannst da eben andererseits die ganzen Guides eben ansehen und die Schulungen, die bieten wir dann immer ad hoc an. Also das machen wir eben, wie schon gesagt, immer in regelmäßigen Abständen. Das wird dann auch, dort auch immer kommuniziert, gibt dann immer Ausschreibungen. Außerdem kommunizieren wir es auch in der App per se. Das heißt, wir schauen da wirklich aktiv auf den User zuzugehen und eben zu sagen, hey, wir machen da wieder Kryptosteuer Deutschland. Insights, neue Regeln, was hat sich geändert, wie kannst du deine Steuern optimieren und bieten das quasi an und das wird auch sehr, sehr gut angenommen.
Jetzt warst du ja, also du warst ja beim Pendel, beim Payment Festival, wo wir darüber gesprochen haben, auch mit verschiedenen anderen Anbietern, über das Thema Krypto und was die Herausforderungen sind, aber natürlich auch über die Zukunft, ja, und was das eigentlich für aus eurer Sicht schon oder auch aus meiner Sicht in der Zwischenzeit ja wirklich, dass das der Zahlungsverkehr der Zukunft ist, oder?
Ja, total. Also Zahlungsverkehr per se, ich weiß gar nicht, ob wir den Zahlungsverkehr, der jetzt existiert, so eins zu eins ablösen werden mit Krypto. Es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit oder ein Use Case, der im Raum steht. Aber ganz generell sehe ich derzeit den Vorteil eher bei den Mikrotransaktionen, sage ich jetzt mal. Also allen voran im Bereich Stablecoins, da sieht man diese Cross-Border-Payments, also zum Beispiel klassisch Familie wohnt in Österreich, arbeitet in Österreich, hat Verwandte irgendwo anders, die eine andere Währung haben und schickt das via Krypto dort einfach hin. Warum? Weil es einfach viel günstiger und viel kosteneffizienter ist, das über dieses Blockchain-Finanzsystem, sage ich jetzt mal, abzubilden, als über das traditionelle Bankensystem. Also da sehe ich schon einen großen Mehrwert, aber da muss natürlich auch von einer Infrastrukturperspektive sich noch einiges verändern, dass man das dann wirklich für echte Micropayments beim Café kaufen in der Linzer Innenstadt oder in der Wiener Innenstadt machen kann.
Jetzt ist es aber so, wenn ich jetzt also vergleiche, wie lange die Banken benötigt haben, ja, um den Zahlungsverkehr, der heute so ist, wie er ist, auch wirklich so darstellen zu können, ja, seid ihr viel schneller, oder?
Ja, klar. Das liegt halt einfach an der Technik, also an der Grundtechnik, an der Blockchain per se. Ja, wenn man einfach 500.000 Transaktionen pro Sekunde durchschicken kann, dann geht das einfach viel schneller und effizienter und dann sind natürlich der Kostenaufwand ist einfach viel niedriger.
Es sind auch administrative Kosten, die man sich sparen kann.
Genau, ja, klar.
Und ich glaube, auch heuer war es ja auch so, dass die Raiffeisen Landesbank wie Niederösterreich, oder war das letztes Jahr, mit dieser Partnerschaft mit der Bitpanda natürlich auch etwas bewegt hat, gerade in eurem, ich sage mal, in eurem Bereich, wo ihr tätig seid, also die Firmen sowie Blockbit und auch andere, oder?
Absolut. Und dieser, sage ich jetzt mal, Boom, den spürt man doch natürlich auch dann im gesamten Markt, ja, in Gesamtösterreich, dass eine große traditionelle Bank wie die Raiffeisen Niederösterreich Wien dann ihre Produkte so weit öffnet und auch dann einfach direkt in Elba Kryptos anzubieten sein, das war ja auch vor 3 Jahren noch nicht mal denkbar. Also da sieht man, mit welcher Geschwindigkeit die gesamte Industrie, sage ich jetzt mal, da voranprescht.
Aber hat natürlich auch damit zu tun, wenn ich mir jetzt noch einfach das Pendel nochmal vor Augen geführt, ihr seid ja alle total jung und dynamisch. Ja? Also wenn man euch anschaut, ich meine, da sind ja ein paar ältere Personen auch dabei gewesen, so wie ich, aber trotzdem eigentlich seid ihr alle wirklich, oder sind wir alle sehr jung und dynamisch. Glaubst du, ist das auch ein Grund, warum das alles sich so schnell, ich sage mal, weiterentwickeln kann oder auch weiterentwickeln wird?
Ja, es spielt sicher mit eine Rolle. Ja, man ist einfach etwas flexibler, einfach auch noch in seiner Arbeitsweise. Man ist noch total offen für Neues und sagt, okay, probieren wir es einfach einmal aus. Ja, also das ist sicher auch ein positiver Faktor. Ja, und das zusätzlich Positive ist, und was man sich auch hervorheben möchte, ist, es ist total spannend, wenn dann erfahrene Personen aus dem Payment-Bereich, aus dem traditionellen Banking-Bereich, das dann mit aufmischen, weil dann hat man nämlich wirklich eine wunderschöne Kombination aus, sage ich mal, eben Erfahrung und großen Wissensstand und eben diesem jungen, innovativen, dynamisch Getriebenen. Und wenn man das gemeinsam in ein Projekt packt, kommen eben super Sachen dabei raus, wie eben Raiffeisen Niederösterreich mit Bitpanda.
Jetzt, Blockbit ist in Oberösterreich. Jetzt,
ja.
Muss ich sagen, Oberösterreich ist ja bei mir im Podcast sehr häufig vertreten. Ja? Also nicht nur, weil es einfach spannende Projekte gibt, sondern weil sie anscheinend wirklich sehr innovativ seid. Auf was würdest du das zurückführen, dass ihr in Oberösterreich so am Puls der Zeit seid?
Ja, hat, glaube ich, mehrere Gründe. Einer davon ist, wir sind ja natürlich auch ein sehr großer Industriestandort mit der Föst und das ist halt ein Teil und dann ein großer Teil ist dann, okay, was gibt es noch, was gibt es Neues, wo können wir uns da weiterentwickeln? Ich glaube, da gibt es einfach ganz viele junge Menschen, die daran Interesse haben. Außerdem gibt es ganz gute Angebote jetzt auch von der Stadt per se. Also es gibt ja die Tabakfabrik Linz, die wurde da vor einigen Jahren ins Leben gerufen, wo man gesagt hat, nein, man macht einen eigenen Startup-Hub. Und da sind wirklich, das wird gefördert, ja, teilweise auch von Banken, die dann drin sitzen und Mikrokredite vergeben. Es gibt dort Advisories, es gibt junge Firmen, es gibt Coworking Spaces und das wird ja jetzt auch wieder ausgebaut. Also da kommt jetzt auch eine neue Schule rein, Digitalisierung und Innovationszweig. Also da wird einfach wirklich viel von der Stadt auch getan, damit in diesem Bereich ja, wir einfach wettbewerbsfähig sind.
Also ihr seid ja nicht mehr wettbewerbsfähig, sondern ihr seid ja schon, also in der Zwischenzeit, wenn ich mir so anschaue, die haben jetzt zum Beispiel Haller Sophie da gehabt, ja. Die sind ja auch in der Parkfabrik als Beispiel, ja. Der Markus, also aber für mich auch ganz spannend insofern, weil es gibt ja auch in Oberösterreich die Raiffeisen Landesbank Oberösterreich, ja, und die ist ja auch immer schon ein Vorreiter gewesen, auch im Bank, also auch in den Bankgeschäften. Glaubst du, dass das auch ein bisschen so mitschwingt, neben den klassischen, was wir jetzt gerade gesprochen haben, also die Tabakfabrik und dieses viele innovative Digitalisierung, ja, und so weiter? Glaubst du, das auch damit zu tun?
Ja, absolut. Also wir haben ja die Raiffeisen Landesbank Oberösterreich, wir haben eine erste Bank, wir haben eine Oberbank. Also es ist schon auch so, sage ich mal, Kapital da und der Wille, Innovatives zu unterstützen, das spielt sicher genauso mit deiner Rolle. Ja.
Ja, spannend. Jetzt haben wir aber sehr viel über Österreich und Oberösterreich gesprochen. Ich würde jetzt gerne noch ein bisschen in Dachregion und international mit dir mal gehen. Ja. Wie würdest du den Markt in der Dachregion eigentlich sehen? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, wie das erste Mal auch in der Recherche zu dem Pendel damals habe ich ja festgestellt, da gibt es ja sehr viele Firmen, die da unterwegs sind in dem Bereich. Wie würdest du das beurteilen?
Also der Dachbereich ist ein extrem spannender Bereich für uns auch noch immer. Also wir haben da zum Beispiel letztes Jahr eine Studie gemacht, in Deutschland alleine werden erst 2% aller Steuern quasi gemeldet und bezahlt, also aller Kryptosteuern. Das heißt, obwohl die Steuerthematik immer mehr hervorkommt und in den Vordergrund gehoben wird, sieht man, dass in der Praxis einfach noch ganz große Diskrepanzen sind. Das heißt, ja, da ist einfach noch, wie schon gesagt, ich führe es auch wieder auf Wissensrückstand hin, da ist einfach noch ganz, ganz viel möglich und da ist Deutschland natürlich federführend.
Wie in ist Österreich. Der Umsatz wahrscheinlich auch viel größer.
Genau,
also
genau.
Ich will da nicht unterbrechen, einfach, aber da geht es auch um größere Summen.
Genau, oder? Da geht es einfach um größere Summen. Ich glaube, in Deutschland haben ca. 11% aller der Bevölkerung hat Kryptowährungen von einer Bitpanda-Studie vom letzten Jahr. In Österreich sind das 7%. Also da sieht man einfach grundsätzlich mal Summen und dann in Deutschland einfach alles nochmal ein bisschen mehr.
Jetzt haben wir 7% in Österreich, hast du gesagt. Wie schaut es in der Schweiz aus, wenn wir über die Dachregion sprechen?
Ja, die Schweiz ist insofern ein ganz interessanter Markt, weil Kryptos quasi, also es gibt keine Kryptosteuern per se, sondern das fällt in das normale Anlagevermögen jetzt mit rein. Okay. Ja. Das heißt, das kann je nach Kanton sehr vorteilhaft für mich sein. Insofern, genau, wird Krypto in der Schweiz einfach ein bisschen anders gehandhabt, sage ich jetzt mal. Zusätzlich dazu ist Zug in der Schweiz ein richtiger Krypto-Hub. Die haben sich schon sehr, sehr bald richtig positioniert, sehr innovativ, haben sich die Foundations, sage ich mal, jetzt mal verschiedene Blockchains quasi hergeholt und sind so ein bisschen als Europa-Hub agieren die dort. Also die Schweiz hat sich da mal, wie bei schon so vielen Dingen, sehr smart, sehr bald positioniert.
Das heißt also, die haben nicht eine eigene Währung, den Schweizer Franken, sondern haben sich hier auch wirklich so ein eigenes Kompetenzzentrum aufgebaut.
Ja, total. Also es ist, genau, Zürich als Hauptstadt natürlich, aber eben Zug nochmal per se, das ist wirklich so eine Web3-Blockchain-Hochburg mit großen Firmen, Foundations, Advisory-Buden, gibt auch immer ganz spannende Messen dann dort. Also die haben das einfach früh erkannt.
Wenn jetzt jemand sich interessiert, oder wenn ein Zuhörer oder Zuhörerin sich interessiert dafür, wo kann man denn nachschauen, wo es so Veranstaltungen gibt, wo man sich informieren kann?
Also es gibt im Web3-Bereich so eine App, die heißt Luma. Dort findet ganz viel statt. Da werden quasi die Veranstalter stellen dort die Veranstaltung rein und dann kann man sich kann man das einfach städtebasiert, sage ich jetzt mal, sich anzeigen lassen und branchenspezifisch kann es jetzt auf Payment, Krypto, Finanz, Technik, was auch immer. Ja, gibt ganz viel verschiedene. Das ist ein Bereich, was ganz gut geht. Und ansonsten es gibt bestimmte Kryptos, Personen in Österreich, das sind eh nur ein paar, wenn man denen folgt, da fällt mir zum Beispiel der Ed Prinz ein oder Georg Brammeshuber, dann kriegt man auch immer ganz, ganz leicht die neuesten, sage ich jetzt mal, Veranstaltungen und Events mit, weil die posten das immer recht brav.
Aber du ja auch.
Ja, ich genau, natürlich auf LinkedIn.
Okay. Jetzt, damals beim Payment Festival im November haben wir ja gerade diese Situation gehabt, da war der Trump, ja, und dann sind Sie eigentlich in ganz anderen Sphären gewesen in den ganzen Diskussionen, ja. Weil da sind ja die Kurse in die Höhe geschossen, ja. Wie würdest denn du das jetzt, also rückblickend sehen und wo geht denn die Reise deiner Meinung nach hin?
Ja, also es ist wirklich total spannend, was da jetzt abgegangen ist, sage ich mal, jetzt die letzten 3 Monate. Wir stehen im Endeffekt jetzt gerade wieder auf demselben Status, wie das wir damals gestanden sind, Anfang November, wo wir uns getroffen haben. Das heißt, dieser gesamte Hype und dieser gesamte superschnelle Wachstum, der ist mittlerweile schon wieder in die andere Richtung gegangen. Okay. Das unterstreicht einfach nochmal diese unglaubliche Volatilität im Kryptomarkt.
Aber was natürlich auch Chancen ergibt. Ne? Also wenn wie ich damals bei euch festgestellt habe, es ist natürlich klar, und man, das sagt sie auch immer, ja, das ist ja keine Empfehlung, ist, dass du es kaufst, sondern es ist eine Möglichkeit, wie man sich dementsprechend Geld veranlagen kann. Ja. Ja? Also Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen, kann man ja auch positiv sehen. Ja?
Also absolut, man kann das jetzt als Chance erkennen und zu sagen, naja, ich glaube, da geht es nochmal in diese Sphären. Ich sehe das jetzt als große Chance und Möglichkeit und kaufe danach oder lies mich da mal ein und beschäftige mich mal intensiver mit dem Thema. Grundsätzlich, es herrscht einfach momentan so viel Unsicherheit im Markt. Ja, Trump, du hast das eh angesprochen, der sagt eins und macht zwei oder sagt zwei und macht eins. Das ist einfach generell gerade sehr, sehr schwierig, da wirklich eine klare Richtung und einen klaren Trend anzugeben. Grundsätzlich sind wir im Crypto Bullrun. Das heißt, es wird erwartet, dass wir nach oben gehen und das auch noch bis Ende des Jahres. Naja, wir bewegen uns immer in Zyklen im Kryptomarkt. Dieser Zyklus, der wurde jetzt schon mal nicht getroffen. Deswegen, also Trendanalyse schon mal ein bisschen verfehlt. Ja, also eben total spannende Zeit derzeit.
Wenn du jetzt in die Zukunft schaust, ja, du musst jetzt nicht sagen, dass der Kurs steigt oder sinkt, ja, aber was glaubst du, sind denn die Herausforderungen, gerade in dem Bereich, wo ihr tätig seid, für die nächsten 2 bis 3 Jahre?
Also eine große Herausforderung ist auf jeden Fall Regulatorik. Es ist ja jetzt gerade mit 1.1.25 ja die MiCA bereits in Kraft getreten. Das ist ja eine große EU-Regulatorik, wo man als Crypto-Asset Service Provider, das heißt als Unternehmen, das mit Crypto-Assets irgendwie zu tun hat, braucht man eine Lizenz. Und wenn man dann eine Lizenz hat, kann man aber automatisch in der gesamten EU die Lizenz nutzen. Das gab es vorher nicht. Das ist jetzt seit
war es länderspezifisch früher, gell?
Genau, vorher war es länderspezifisch. Das heißt, ich habe in Österreich eine Lizenz gebraucht und in Deutschland auch.
Ja, also riesiger Aufwand eigentlich.
Riesiger Aufwand. Die Regulatorik war auch länderspezifisch. Das heißt, es hat sein können, dass ich es in Österreich schnell bekommen habe und in Deutschland super schwer. Also es hat einfach überhaupt nichts Gleichmäßiges gegeben. Und da kommt eben jetzt die MiCA ins Spiel. Das heißt, das ist ein Punkt, den wir sehen.
Ist natürlich auch komplexer dann die MiCA, oder?
Viel komplexer. Das erlaubt dir dann in der gesamten EU, dein Produkt zu vertreiben. Das ist mal ein Punkt. Ja, vorhin hast du vielleicht 5, 6 verschiedene Lizenzen gehabt, 5, 6 verschiedene Aufkommen und Requirements und jetzt hast du einfach nur mehr eine. Macht das Ganze natürlich auch für Börsen viel attraktiver, jetzt nach Europa zu kommen, gerade die vorher vielleicht nur in Asien und in Amerika waren. Gleichzeitig, und da kommt jetzt auch schon die nächste Regulatorik ins Spiel, wird aber ab nächsten Jahr die DRC8 Regulatorik quasi scharf mit 1.1.26. Und das ist nicht nur eine Regulatorik der EU, sondern das ist von der OECD, also insgesamt sind da 48 Mitgliedstaaten dabei, auch die USA, UK, Australien und Kanada, also das ist immer ein bisschen weiter gedacht.
Kannst du nochmal kurz den Namen sagen, vielleicht wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, die möchten sich das gerne anschauen, dass du den Namen nochmal sagst.
Die DRC8 ist das.
Also wenn jemand nachschauen möchte, gibt es einfach einen wahrscheinlich. Und
dann genau, da gibt es das einfach in Google ein. Das ist 48 Mitgliedstaaten sind dabei von der OECD und das besagt im Prinzip, dass wenn du in einen von diesen 48 Mitgliedstaaten eine Regulierung hast, dass du die Userdaten mit dem hiesigen Finanzamt zu teilen hast. Das war bis dato auch nicht so. Wenn ich in Deutschland gewohnt habe und eine Kryptobörse benutzt habe, die in Deutschland keine Lizenz hatte, dann hat das deutsche Finanzamt keine Ahnung von diesen Transaktionen gehabt. Mhm. Jetzt wird sich das ändern. Wenn ich in einem von diesen 48 Ländern eine Lizenz habe als Börse, dann muss ich quasi die gesamten User-Daten dann auch an alle anderen Länder für das jeweilige Finanzamt zur Verfügung stellen. Das heißt, ich bin ein deutscher Nutzer. Binance hat jetzt in Deutschland keine Lizenz, muss dann aber, weil sie in Frankreich eine Lizenz haben, die deutschen Nutzerdaten einfach zur Verfügung stellen.
Kann natürlich jetzt auch passieren, dass jetzt Konsumenten oder Konsumentinnen, die bis dato, wie du es gesagt hast, bei einem Anbieter waren, der vielleicht in dem jeweiligen Land nicht lizenziert war, dass die jetzt aufgrund dieser neuen Verordnung dann auch dem Finanzamt dementsprechend bekannt gemacht werden, oder?
Ganz genau. Und da schließt sich dieser wunderschöne Kreis wieder mit Wissen und Wissensaufbau. Und genau das wissen ganz viele Leute nicht. Und genau da setzen wir eben an oder möchten eben ansetzen. Und eben, ja, das ist dann, wenn dann die Daten so weit verbreitet sind, dann kommst du gar nicht mehr hinweg, dass du selbst einfach irgendein Tool nutzt, weil sonst bist du einfach technologisch hinten nach.
Das heißt, ich könnte jetzt aber, wenn ich zum Beispiel bei so einem Anbieter bin und ich möchte jetzt das einfach wirklich darstellen steuerlich, könnte ich natürlich jetzt zu Blockbit gehen und sagen, oder zu euch, also dementsprechend bei euch, das dann mit dem, was müsst ihr denn machen eigentlich als Konsument oder Konsumentin?
Eigentlich nicht recht viel anders, wie was man jetzt auch schon machen müsste. Okay. Es geht einfach nur darum, dass das Finanzamt dann diese Daten hat und das dann halt einfach gegenchecken kann, ob das, was du angibst, jetzt korrekt ist oder nicht. Das wurde bis dato noch nicht gemacht, beziehungsweise war einfach nicht möglich. Das heißt, wenn man jetzt schon seinen Steuerreport abgegeben hat, toll, gratuliere, wird sich nichts ändern. Wenn du es bis dato noch nicht gemacht hast, eine große Empfehlung, sich mit dieser Thematik einmal etwas näher auseinanderzusetzen.
Wann wird die Schlage?
1.1.26.
Also alle, die zuhören, 1.1.26, das ist der Titel für manche vielleicht sogar. Ja, super. Also das ist ein total spannendes Thema, nur leider haben wir nur einen gewissen Zeitraum. Also mir ist total gefallen, diese Diskussion mit dir. Ich würde jetzt gerne am Schluss, wie immer, ein Payment-Quiz machen.
Sehr gerne.
Jetzt ist es bei uns ja so, weil wir ein Payment-Podcast sind, ist die Frage, und das, da haben wir ja gestern noch kurz einmal gesprochen, ja, und ich habe es jetzt ein bisschen für mich heute ein bisschen neu sortiert und haben wir gedacht, die Zukunft oder der Trend, ja, ich würde jetzt einmal nicht Payment sagen, ja, sondern sagen wir einfach so grundsätzlich Zahlungsverkehr, ja, wo würdest du denn sehen?
Ich glaube, ich habe es vorhin schon ein bisschen angesprochen. Ein großer Bereich ist meiner Meinung nach Micropayments. Also wirklich diese kleinen Transaktionen, ja, unter 10 Euro, weil man keine oder nahezu keine Gebühren mehr hat.
Mhm. Und Micropayments sind von der Betragshöhe her, was würdest du da sagen?
Also, wie schon gesagt, so unter 10 Euro, also es ist vielleicht sogar noch viel geringer. Ja, einfach wirklich einen schnellen Kaffee dort.
Also beim Automaten zum Beispiel.
Oh, genau, beim Automaten. Jetzt direkt gar nicht mehr mit einem persönlichen Kontakt jetzt von einem Kellner jetzt per se, sondern auch wirklich, genau, ich muss mir in der ÖBB irgendwie meinen Koffer wohin stellen und das kostet dann und quasi sowas, einfach ganz schnell, ja.
Ja, klar. Welches Zahlungsmittel verwendest denn du am liebsten?
Ich nehme am liebsten noch klassisch die Bankomatkarte, aber bezahle mittlerweile nur mehr mit dem Handy.
Okay. Kaufst du online oder im Vorortgeschäft ein?
Lebensmittel vor Ort, der Rest meistens online.
Okay. Ist aber ganz normal, oder?
Also ja, also mittlerweile, es ist eh schon so.
Jetzt haben wir heute von dir schon, also haben wir auch mitbekommen, dass du wirklich ein sehr, sehr großes Know-how hast. Was würdest denn du, ich sage mal, jungen Menschen oder Zuhörerinnen und Zuhörern empfehlen, damit sie, wenn sie zum Beispiel, sie möchten Mitarbeiter von Blockbit werden, ja, was sollten die denn machen? Was sollten die für Ausbildung haben oder ist das eigentlich egal?
Es ist grundsätzlich nicht egal, aber auch wieder schon egal. Warum sage ich das? Weil die gesamte Blockchain- und Kryptoindustrie noch immer so jung ist, dass es zwar mittlerweile schon Ausbildungen in diesem Bereich gibt, aber die jetzt auch noch nicht sehr verbreitet sind. Das heißt, du kannst jetzt nicht zu einer klassischen Uni Wien oder nach Linz zur JKU gehen und dort einen Blockchain- oder Krypto-Studium abzuschließen. Das ist noch nicht möglich. Das heißt, man bildet sich einfach in dem weiter, wo man Bock hat, was am Interesse hat. Bei mir persönlich war das Sales und Marketing, bei dem anderen ist das vielleicht was Technisches. Und der Bereich Krypto und Blockchain ist so oder so noch selbst zu erlernen. Also ich kann da nur große Tipps geben, YouTube-Videos, Bücher lesen, Internet recherchieren und einfach darauf basierend Wissen aufbauen in den Bereichen, die mich interessieren.
Naja, also alle Zuhörerinnen und Zuhörerinnen, ob jung, ob alt, wie ihr gehört habt, ihr braucht nur recherchieren, viel lernen und dann könnt ihr schon mitmachen.
So ist es.
Ja, zum Abschluss möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei den Zuhörerinnen und Zuhörern, die bis jetzt zugehört haben. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, bitte nicht vergessen, abonnieren klicken. Möchtest du vielleicht noch ein, zwei Sätze sagen zum Schluss?
Ich möchte mich nochmal bedanken für die Möglichkeit, einfach heute hier zu sein, Roland. Es hat mir wirklich sehr Spaß gemacht, dort auch ein bisschen was zu vermitteln. Ich hoffe, der eine oder andere kann sich dann doch zwei, drei relevante Punkte mitnehmen und ist vielleicht ein bisschen mehr vorbereitet für das, was in der Zukunft so ansteht.
Ja, super. Und ich hoffe, du kommst ja auch wieder, weil ich glaube, das war jetzt einmal, wir haben ganz, also jetzt gerade vorher gesprochen drüber, es ist ja nicht so oft, dass wir über solche Themen sprechen im Podcast. Da würde mich sehr freuen, wenn du wieder kommst und wir dann einfach das noch vertiefen können. Ja, in diesem Sinne möchte ich mich bedanken, abonnieren nicht vergessen und ja, entweder guten Morgen, guten Abend, Mahlzeit oder Tschüss oder Adieu auch in die Schweiz, weil wir haben ja Schweizer Zuhörer auch. Und in diesem Sinne sage ich danke fürs Zuhören. Tschüss.
Servus.